Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt. Coole Stadt. Persönlichkeiten.
Einrichtungen.
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Zu dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer. Heute habe ich zwei Beitragsthemen herausgesucht. Zunächst einmal möchte ich mich beschäftigen mit dem Thema Bildung in der digitalen Welt und Ihnen dazu eine Vereinigung, eine Initiative vorstellen, die sich hier in Erfurt um Kinder kümmert und sie ans Programmieren heranführt. Und im zweiten Teil werfen wir noch einen Blick auf die Bibliothekslandschaft in Thüringen. Doch zunächst zum Thema Bildung in der digitalen Welt. Dazu gibt es eine Strategie der Kultusministerkonferenz und darin heißt es:
Über welche Kompetenzen müssen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene verfügen, um künftigen Anforderungen der digitalen Welt zu genügen? Und welche Konsequenzen hat das für Lehrpläne, Lernumgebungen, Lernprozesse oder die Lehrerbildung? Die Gestaltungsmöglichkeiten in der digitalen Welt von morgen sind eng damit von Menschen in Schulen, in der Berufsausbildung und in den Hochschulen darauf vorbereiten. Dazu bedarf es klar formulierter Ziele und einer gemeinsamen inhaltlichen Ausrichtung. Diese Anforderungen erfüllt die Strategie Bildung in der digitalen Welt der Kultusministerkonferenz. Aber wie sieht die Wirklichkeit aus? Sind die nötigen Voraussetzungen an den Schulen vorhanden, um diese Ziele umzusetzen? Lassen sich Kinder für Digitalisierung und Programmierung begeistern? In Erfurt hat sich eine Initiative auf den Weg gemacht, die nicht mehr warten will und eigene Wege geht, um Kinder zum Beispiel für die digitale Zukunft fit zu machen und für das Programmieren zu begeistern. Engagierte Frauen und Männer, die selbst die digitale Welt lieben und leben, wollen den Kids Möglichkeiten zeigen und über Risiken aufklären. Und so kann man auf der Internetseite von kids@digital lesen: Wir wollen nicht mehr warten. Da unserer Meinung nach an Schulen von viel zu wenig bis gar nichts passiert, haben wir uns überlegt, wir müssen etwas anfangen. Unser Anliegen ist es vor allem, auch Pädagogen dafür zu sensibilisieren, selbst das Thema an Schulen anzugehen. Über erfahrene Mentoren können sich die Pädagogen selbst befähigen, mit ihren Schülern mal ein Projekt in diese Richtung durchzuführen. Und dann heißt es weiter: Wir, das sind kids@digital, eine Initiative des Vereins zur Förderung von Technikkultur in Erfurt e.V. und das Krämerloft Coworking in Erfurt. Ich habe die Freunde dieses Vereins kennengelernt bei der Langen Nacht der Wissenschaften in der Fachhochschule Erfurt und habe sie dann einige Tage später in der Krämerluft in Erfurt in der Büßlebener Gasse aufgesucht.
In verschiedenen Räumen, sogar auf den Fluren, tummelten sich Kinder der 2. bis 6. Klasse. Im ersten Raum programmierten 3 Jungens Roboter, die nach einem bestimmten Code Linien abzufahren hatten, dabei Drehungen vollführten, Stoppsignale beachteten und rückwärts fuhren, wenn das Programm das vorsah. Mittendrin saß Frank Schwertner, einer der Mentoren und Betreuer der Kinder.
Also Frank, die Kinder kommen ja mit unterschiedlichen Voraussetzungen hierher. Wie schafft ihr es denn, dass die jetzt alle auf einem Level arbeiten?
Wir haben verschiedene Angebote, die auf verschiedenen Leveln sozusagen kann man einsteigen. Das hier ist zum Beispiel jetzt Osobot. Das ist quasi das einfachste Level, wo ich programmieren kann. Einfach mit einem Zettel und einem Stift und verschiedenen Farbcodes können die Kinder die Roboter sozusagen programmieren und können ihnen Befehle erteilen, wenn die Linie entlang fahren, können die über verschiedene Farbcodes den Robotern sozusagen Befehle geben, biege rechts ab, biege links ab, dreh dich im Kreis, fahre schneller und so weiter. Ja, das ist quasi, was jedes Kind quasi machen kann, versteht jedes Kind sofort. Ja.
Und der Vorteil ist, hier gibt es also keine negativen Erlebnisse, dass irgendwas nicht geht, oder?
Nö, also klar, manchmal ist die Batterie leer oder manchmal ist der Stift leer oder sowas. Sowas gibt's natürlich. Aber bei dem Format hier ist es wirklich spielerisch. Malen, Zettel und Stift kennt jedes Kind und so kann ich einsteigen in algorithmisches Denken und programmieren. Ne?
Das Interesse ist also bei Jungen und Mädchen gleich groß?
Ja, also wir haben ungefähr, ich würde mal sagen, wir haben so sogar 60% Mädchen, 40% Jungs aktuell. Liegt aber vielleicht auch in unserem Umfeld, weil wir natürlich auch selber auch Mädchen mitbringen. Ja? Aber ja, also ich würde mal sagen, 60, 40 oder Hälfte, Hälfte ungefähr.
Wie viel sind insgesamt, die jetzt hier immer tätig sind?
Also Kinder sind heute 25 da. Die anderen, unser größtes Event waren hier 35 im Haus. Dann wird es aber auch ziemlich eng. Und Mentoren, Erwachsene, die Kinder quasi betreuen und den Kindern das beibringen, sind immer so zwischen 15 und 20. Ja, also eine sehr gute Betreuungsrate auch. Damit muss ich auch keinen Mentor, der hier mitmacht, irgendwie Angst haben, dass er vielleicht irgendwas nicht kann. Da ist immer jemand auch von den anderen Erwachsenen da, die helfen können. Also Kinder werden hier sehr gut betreut und ja, auch neue Mentoren werden von uns immer gut mit reingenommen und lernen auch hier viel. Also ich habe zum Beispiel Arduino programmieren gelernt hier von einem anderen Mentor. Ja.
Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Kommen die Kinder jetzt einmal hierher oder sind das, ich will mal sagen, Wiederholungstäter, die regelmäßig jetzt zu diesen Treffen kommen?
Also es ist unterschiedlich. Wir haben schon viele Wiederholungstäter, weil die Kinder, die schon mal hier waren, kommen gern wieder. Ja. Aber eigentlich ist dieses Format für uns so gedacht, dass die Kinder sich erstmal ein Bild davon machen können, was bedeutet Programmieren und was bedeutet Robotik. Und wenn sie dann mehr Lust haben, die Sache zu vertiefen, dann bieten wir jetzt ab nächstes Jahr ein regelmäßiges Format an, immer mit der gleichen Gruppe, ja, um tiefer in die Materie einzusteigen. Das Format ist sozusagen unser Kennenlernformat, aber trotzdem haben wir viele Wiederholungskinder, ja, die auch immer wieder kommen.
Also dann soll ein Format entwickelt werden, auf dem dann schrittweise immer aufgebaut werden kann und das Niveau dann entsprechend immer erweitert wird.
Ganz genau, so stellen wir uns das nächstes Jahr vor. Also im ersten Halbjahr machen wir da 7 Veranstaltungen mit den gleichen 12 Kindern. Dort werden wir dann sehr stark mit Lego Mindstorms arbeiten und unser Traum ist, dass wir da 1-2 Teams für die First Lego League, das ist also ein Roboterwettbewerb weltweit, da wollen wir quasi, wenn es gut läuft, aus diesen 12 Kindern 2 Teams draus ziehen, die nächstes Jahr dann im November in Ilmenau auf dem ersten Wettbewerb sozusagen teilnehmen. Das ist so unser Traum, ja.
Die ganze Sache muss ja nun auch finanziert werden und ich habe jetzt schon gehört, ihr arbeitet also hauptsächlich mit Spenden. Was muss denn jemand tun, der jetzt vielleicht die Sendung hört und sagt, ach, da würde ich gern mitmachen oder da würde ich gern investieren? Was muss er tun?
Also das Einfachste wäre, auf unsere Webseite zu gehen, kids-digital.de. Dort gibt es ein Kontaktformular und dort einfach mal schreiben. Also auf unseren Events, dort sind auch die Links zu den Events auf der Seite drauf. Wenn man mal einfach als Co-Mentor zu so einem Event einsteigen möchte, dann einfach zu den Events anmelden. Oder wenn man sich einfach auf den Newsletter setzen, auf der Webseite, der ist ganz rechts unten, dann wird man über die nächsten Events informiert. Das ist so, wer so mit als Mentor unterstützen will, mit seiner eigenen Zeit, ja, mit einem Know-how. Ansonsten Firmen können uns gern natürlich spenden. Spenden geht immer. Ja. Wir haben einen gemeinnützigen Verein im Hintergrund, der auch Spendenquittungen ausstellen kann. Und wir haben Wir haben oft auch, dass uns Firmen zum Beispiel gebrauchte Laptops spenden, ne? Oder ja, diese Bausätze, die wir hier haben, Lego Mindstorms, kostet zum Beispiel auch eine Menge Geld. Ja. Wenn Firmen sowas kaufen wollen, uns vielleicht als Dauerleihgabe zur Verfügung stellen wollen, ja, sowas wäre super. Ja. Das knappste Gut sind natürlich, ist die Zeit der Mentoren. Ja. Gibt es auch ein Beispiel in Erfurt, dass ein Unternehmen ein soziales Projekt macht und wo die IT-Experten in ihrer Arbeitszeit in eine Schule gehen und dort eine AG sozusagen machen mit Kids Digital. Das ist natürlich ein ideales Format, weil unser Ziel ist natürlich, nicht nur die Kinder jetzt daran zu ziehen, weil wir werden mit unserer Initiative nicht hunderttausende Kinder in Thüringen erreichen können. Da sind wir zu wenig. Wir müssen vor allem an Schulen gehen. Wir wollen Lehrer begeistern, ja, und Schulleiter begeistern, dass die selber mit unserer Hilfe gern diese Formate in ihre Schulen holen, in den Unterricht reinholen, in AGs reinholen. Das wäre das Beste. Das heißt, wenn jetzt hier Schulleiter zuhören oder Lehrer zuhören, die da Interesse dran haben, dann gern an uns wenden. Wir geben da Tipps, wie man einsteigen kann. Wir haben ganz viele fertige Formate, die Lehrer an ihren Schulen schon durchführen können. Ja, wir unterstützen da auch bei Projektwochen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Das wäre eigentlich das größte Ziel, dass wir das an Schulen reinbringen. Dass Schulen das übernehmen, ja, von uns. Ja.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass an Schulen viele solcher Baukästen rumliegen und keiner kann damit umgehen.
Kann sein, ja. Wir haben zum Beispiel jetzt von einem Gymnasium zwei Lego Mindstorm-Kästen ausgeliehen, wo dort ein Lehrer gesagt hat, nehmt die gern, bei uns liegen sie im Schrank rum, wenn ihr was Sinnvolles mitmacht. Genau, eingeschweißt waren sie nicht mehr, aber also sie lagen halt im Schrank. Ja. Und ich weiß auch, dass viele Calliope-Kästen in Schulen liegen, ja, wo Lehrer mal ein Seminar gemacht haben und sich vielleicht doch nicht trauen, das im Unterricht zu integrieren, oder dass den Link zum Lehrplan vielleicht nicht so richtig im Kopf hinkriegen. Ja. Und da würden wir gerne unterstützen, weil die Bausätze, wenn die in Schulen schon da sind, da kann man sehr viel coole Sachen draus machen. Ja. Und gern mit unserer Hilfe, wir unterstützen da sehr gern.
Radio Frei Stadtgespräch.
Auf dem nächsten Flur folgte ein kleiner rollender Roboter zwei Mädchen, die ihn entsprechend programmiert hatten. Emma und Mara folgten aufmerksam seinen Bewegungen.
Und was habt ihr dem jetzt alles erklärt?
Wir haben ihm erklärt, dass er ausmisst, wie viel Platz er nach links und nach rechts hat. Und dort, wo er mehr Platz hat, fährt er hin.
Wie habt ihr eben das gesagt?
Das haben wir über einen Computer gemacht mit einem bestimmten Programm und mit vielen Befehlen und vor allem Geduld.
Und das Programm, habt ihr das sofort beherrscht?
Also unser Trainer hat uns das auch ein bisschen erklärt, wie man das machen soll und uns geholfen, das zu machen. Und dann irgendwann hat man auch den Dreh raus und kriegt was dann hin.
Im nächsten Raum hatte Betreuer Matthias seine Schützlinge gerade in die Pause geschickt, sodass ich mit ihm das folgende Gespräch führen konnte.
Ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also das hängt vom Alter ab. Das hängt vom Elternhaus ab, das hängt davon ab, ob sie selber Computer schon bedienen können. Das ist also sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist auch für die Mentoren hier sehr anspruchsvoll, weil sie ja auf die unterschiedlichen Voraussetzungen immer eingehen müssen.
Kriegen die Kinder denn so eine Art Hausaufgabe mit oder eine Idee, grübelt da mal nach und das nächste Mal bringt ihr das mit?
Also ich habe versucht, den Kindern ein bisschen was fürs Leben auch mitzugeben, grundsätzlich ein bisschen, wie man programmieren kann, aber auch den Hinweis, dass sie zu Hause Maschinenschreiben lernen, dass sie einfach blind schreiben lernen können, weil das Basisfunktionen sind, die man im Leben immer wieder brauchen wird und die dann bei der Programmierung einen großen Vorteil bringen. Das war sozusagen die Hausaufgabe, ja.
Okay, das ist natürlich auch wichtig, weil das immer vergessen wird, ne? Maschinenschreiben, blindschreiben, das ist also, ich glaube, wird gar nicht mehr so vermittelt. Ne?
Ja, das ist so grundsätzlich, aber durch diese Wischbewegung auf dem Handy lernt man das halt nicht mehr. Dadurch kann man auch nicht mehr die Tastatur richtig gut bedienen.
Ja, okay. Ja. Wenn die Kinder jetzt hier programmieren lernen und mit diesen Geräten umgehen, dann sehen die ja, dass das Spaß macht. Entsteht da bei den Eltern zu Hause so ein gewisser Druck, jetzt solche Sachen irgendwie als Baukasten zu erwerben, zu schenken? Haben Sie da schon was mitgekriegt?
Also ich kann das hier jetzt noch nicht sagen. Ich versuche aber immer ein bisschen Werbung dafür zu machen, dass die Kinder zumindest Computer zu Hause bedienen, weil das natürlich in Abhängigkeit sozialen Umfeld sehr, sehr unterschiedlich ist. Also ich frage das auch immer, welche Voraussetzungen zu Hause sind. Von unserer Firma aus versuchen wir auch ein bisschen zu sponsoren. Wir haben schon Schulklassen ausgerüstet, damit auch jetzt die, sagen wir, von Hause aus nicht die Möglichkeiten haben, dann eben in diesem Rahmen auch mit Computern mal arbeiten können. Also ich kann es grundsätzlich nur empfehlen, dass jeder einen Computer zu Hause benutzen kann, auch wenn der sehr einfach ist, das ist egal, das reicht auch aus.
Erstmal so in die Handhabung hineinzukommen und bestimmte Sachen, bestimmte Tastaturbefehle zu erlernen und so.
Ja, das sind Grundfertigkeiten, das sind grundlegende Befehle, die sich immer wiederholen. Und vor allen Dingen die Angst verlieren und einfach ausprobieren. Das ist also nicht nur für die kleinen Kinder, sondern das ist auch für Große und für die älteren Generationen, also die Großeltern, ist das genau das Gleiche. Das macht gar keinen Unterschied.
Im nächsten Raum rollte ein kleiner Roboter, programmiert von Viola, über einen Verkehrsteppich.
So, jetzt können wir loslegen. Viola, was hast du hier programmiert?
Also ich habe ein Cosmo programmiert, ein umweltschonenden Cosmo. Also der fährt auf eine Fabrik zu. Also wir haben hier so einen Teppichläufer und da ist eine Fabrik abgebildet und wir fahren auf die Fabrik zu. Und dann wird die kaputt gemacht in der Fahrt. Und dann sagt der am Ende, I'm the winner, weil er das kaputt gemacht hat. Und also wir sind halt dafür, dass alle Fabriken irgendwann kaputt gemacht werden, dass wir mehr mit der Umwelt zu tun haben.
Und wie bist du jetzt hier vorgegangen? Du hast jetzt hier ein kleines Tablett mit vielen Zahlen und Tasten. Und wie kannst du jetzt erreichen, dass der das macht, was du willst?
Also am Anfang ist da so eine Zielflagge. Und die Zielflagge, die müssen wir dann weiterhin führen. Also mit geradeaus, rechts abbiegen, Arm heben, draufhauen, etwas sagen oder so.
Das ist aber was ganz anderes, als mit Puppen zu spielen, oder?
Ja.
Macht das Spaß?
Oh ja, ja.
Fiorina hatte ihrem Roboter bereits komplexe Aufgaben übermittelt.
Dass mein Roboter zu der Feuerwache fährt. Also da ist ein Parkplatz markiert auf einem Straßenteppich. Da fährt er über die Straßen und da soll er hin und daran arbeite ich gerade. Und jetzt versuche ich noch etwas mit den Kurven zu machen, weil die haben hier irgendwie gerade nicht so richtig ihren richtigen Ablauf gehabt.
Also er fährt genau auf einem Verkehrsteppich die entsprechenden Straßen entlang und biegt auch entsprechend ab, wenn er so programmiert ist. Wie lange brauchst du für so ein Programm?
Also ich habe jetzt relativ lang gebraucht, weil ich eine sehr lange Strecke habe von meinem Start bis zu der Feuerwache. Und eine halbe Stunde bestimmt, weil ich bin ja auch noch nicht fertig damit.
Eine weitere Teilnehmerin berichtete stolz.
Ich habe ein Spiel programmiert, wo man auch sieht, wie viele Punkte und wie viel Zeit man noch hat. Also die Zeit läuft rückwärts ab und die Punkte werden halt immer mehr. Und am Ende, wenn man halt daneben klickt, also das ist ein Gesicht. Und wenn man da draufklickt, dann wird es halt immer mehr Punkte und immer weniger Zeit. Und wenn man daneben klickt, hat man automatisch verloren und dann ist man halt hier zum Beispiel, also jetzt herzlichen Glückwunsch, Sie haben 20 Punkte.
Bei den Events von KidsEd Digital
wird den Kindern Programmieren, Roboter und Elektronik mit viel Spaß näher gebracht. Sie lernen über verschiedene Techniken und Tools wie Calliope, über Open Roberta oder Scratch, Ozobot, Lego, Mindstorms oder dem Bauen einer Ampel etc. die Logik des Programmierens. Einer der Betreuer erklärte dazu:
Scratch ist eine grafische Programmiersprache, mit der man halt für Kinder relativ einfach erklären kann, wie die Abläufe in der Programmiersprache funktionieren. Und dort kann ich dann hier zum Beispiel so eine Animation erzeugen und ein Spiel. Hier hat also das Kind sich überlegt, es möchte gerne mit einem tollen Einhorn etwas spielen. Und jetzt kann ich dann hier entsprechend mit den Pfeiltasten anfangen, die Animation in Gang zu setzen. Und unter gewissen Bedingungen können meine Spielcharaktere miteinander interagieren, können etwas sagen, ihr Aussehen ändern, ihre Größe ändern. Und so kann man einfach eine Spielidee entwickeln und die zum Schluss dann halt schauen, wie man sie umsetzt. Und das mit grafischen.
Wie schafft man das denn, wenn die Kinder hierher kommen? Die haben ja wahrscheinlich alle möglichen Flausen im Kopf oder Vorstellungen. Wie schafft man die jetzt hier so konzentriert zu arbeiten? Denn es ist ja konzentriertes Arbeiten.
Ja. Also im Normalfall mache ich was vor, indem ich halt stückchenweise erkläre, was sind die Basiselemente der Programmiersprache und fordere dann die Kinder auf, kleine Ideen erstmal zu überlegen, wie man die umsetzen kann, um eben nicht diese Flausen dann so zu haben. Und das funktioniert hervorragend, weil in der Regel diese komplexen Sachen können die Kinder auch nicht umsetzen und die fahren sich dann ganz normal wieder zurück und bleiben in dem kleineren Rahmen, sodass es auch realisierbar ist. Das geht fast von alleine.
Aber die haben Spaß dran und entwickeln dann auch Ideen, da weiterzukommen.
Wir sitzen hier die ganze Zeit und stückchenweise wird das Programm komplexer. Und nachdem ich demonstriert habe, wie gewisse Sachen funktionieren, bauen die Kinder das dann in ihr eigenes Spiel ein, um die Motivation eben auch hochzuhalten. Weil es bringt ja nichts, wenn ich was vorgebe, sondern die sollen ja ihre eigenen Ideen damit umsetzen. Und Scratch ist eigentlich läuft im Browser, sodass man das auch von zu Hause weiterentwickeln kann. Man muss also nicht unbedingt das nur hier machen, sondern man kann auch dann zu Hause diese Ideen weiterentwickeln.
Also interessant ist natürlich, wenn Kinder mit unterschiedlichsten Voraussetzungen aus unterschiedlichsten Verhältnissen hierher kommen und sich dann mit einem Programm beschäftigen und da auch Spaß dran haben.
Ja, das ist natürlich unsere Aufgabe, diese unterschiedlichen Levels dann unter einen Hut zu bekommen. Ist nicht immer einfach, aber dafür sind wir hier.
Haben Sie eine Idee, oder wie nachhaltig sowas ist bei den Kindern?
Das kann ich nicht sagen, aber in meinem persönlichen Umfeld, man muss als Elternteil immer wieder dranbleiben, um die Motivation zu erneuern. Aber wenn man das macht, dann kommen da tolle Sachen raus und dann bleiben die Kinder auch am Ball. Aber ganz von alleine ist wie bei allen Sachen.
Man braucht jemanden, der
richtig
vorangeht, der einen an die Hand nimmt und sagt.
Richtig, so aber man sollte es spielerisch machen, weil mit Zwang klappt das ganz gewiss nicht. Das kann ich auch von mir selber als Entwickler sagen.
Soweit einige Informationen zu Kids at Digital hier aus Erfurt. Wem das nicht reicht, dem empfehle ich die Internetseite www.kids-digital.de. Da gibt es jede Menge Informationen zu Formaten, Angeboten, Terminen, zu Bildern und zu Kontakten. Und wer möchte, kann sich da einfach auch mal sehen lassen.
Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Mit der Situation der öffentlichen Bibliotheken hier in Erfurt, aber auch in Thüringen und anderen Gebieten habe ich mich im Stadtgespräch schon öfter auseinandergesetzt. Öffentliche Bibliotheken sollen Orte der Kultur sein. So steht es im Bildungsentwicklungsplan des Bibliotheksverbandes. Wie sieht aber die Realität aus? Wie werden diese kulturellen Orte von den Städten und Kommunen gefördert und unterstützt? Wie werden sie in der Bevölkerung akzeptiert? Welche Entwicklungen gibt es dazu? Und wie gehen Bibliotheken mit dem Bevölkerungsrückgang in ländlichen Regionen um? Was bieten sie an? Diese Fragen habe ich an verschiedene Bibliotheken in Thüringen geschickt, so unter anderem an die Bibliotheken in Nordhausen, in Mühlhausen. Die Gespräche mit den Leiterinnen und Leitern habe ich aufgezeichnet und für diese Sendung vorbereitet. Für die Stadtbibliothek Rudolf Hagelstange in Nordhausen beantwortete die Leiterin Hildegard Seidel meine Fragen. für den Landkreis Nordhausen, für Nordhausen selbst in der Zukunft nicht so rosig. Wie gehen Sie damit um?
Also, wir haben ja die Hochschule, das merken wir, da ist die Bibliothek Lernort. Mhm. Wir haben die Schüler, die die Bibliothek doch sehr intensiv nutzt. Dann muss man auch sagen, dass natürlich im weiten Umkreis keine Bibliothek mehr ist. Sachsen-Anhalt ist auch ganz schwächlich im angrenzenden Bereich und wir haben auch in dem angrenzenden Bereich Niedersachsen kaum noch Bibliotheken bis Göttingen. Und das merken wir ganz deutlich. Ne?
Haben Sie auch Zweigstellen noch außer?
Nee, wir haben diese eine. Aber wir werden auch reich genutzt. Also wir sind keine Kreisbibliothek mehr. Schon seit der Wende hat sich der Kreis zurückgezogen. Aber wir haben natürlich trotzdem eine Versorgungsfunktion für den Kreis. Mhm. Das merken wir ganz deutlich. Ne? Die Leute kommen von überall her. Deshalb ist sozusagen das Gebiet, aus dem die Menschen unser Haus nutzen, größer geworden.
Also weit über die Stadtgrenzen hinaus sozusagen.
Ja. Sind auch, muss ich ehrlich sagen, es ist so an der Kante, was wir schaffen. Und ohne das Ehrenamt und Bundesfreiwilligendienst könnten wir diese Fülle von Öffnungszeit und Programm
Angeboten.
Gar nicht machen.
Ja, okay. Also das würde jetzt bedeuten, da müsste jetzt nochmal 2-3 Vollzeitstellen dazukommen, um das alles richtig bewältigen zu können. Und das ist Illusion.
Ja, dann müsste man sehr stark argumentieren. Ne? Aber ich bin sowieso, also das werden Ihnen wahrscheinlich alle Kolleginnen sagen, die Bibliotheken leiten, dass das Ringen um eine ausreichende finanzielle Ausstattung, das lässt natürlich nicht nach und wir sorgen ja ständig, also bin ich auch noch zusätzliche Fördermittel, Projektmittel und so etwas. Ne? Aber wir werden auch unterstützt durch die Staatskanzlei, ne? Das ist so.
Also das ist natürlich für Sie erstmal ein Unterpfand, wenn die Stadt hinter Ihnen steht, dann ist dieses Besorgen von Mitteln nicht ganz so kraftaufwendig, als wenn die Stadt es so als Nebenaufgabe betrachten
würde.
Genau,
also im Moment ist die Situation so, was die Zukunft bringt, das wissen wir nicht. Wir sind im Moment dabei, auch so unsere ganzen digitalen Angebote auch noch stärker ins Bewusstsein zu bringen. Also man kann ja die Bibliothek auch von zu Hause aus sehr gut nutzen, ne? Durch TÜBIBnet und etwas. Und wir haben aber auch noch nach wie vor also eine stetig wachsende Buchausleihe, ne? Die durchaus nicht in allen Bibliotheken das der Fall ist. Aber der Bestand muss absolut aktuell sein. Das wollen die Leute heute, nicht? Also eine Bibliothek, die nicht die Neuerscheinung hat und die Bestseller, die wird einfach nicht benutzt.
Sagt Hildegard Seidel, Leiterin der Stadtbibliothek Rudolf-Hagelstange in Nordhausen. Eine ganz andere Situation ergibt sich in Mühlhausen. Hier ist die Stadtbibliothek in die dafür bestens hergerichtete Jakobikirche umgezogen. Der Leiter der Bibliothek und des Archivs, Dr. Helge Wittmann, stellte dazu fest:
Mit dem Umzug in die Jakobikirche 2004 und der Eröffnung als neue öffentliche Bibliothek hat die Wahrnehmung der Stadtbibliothek Mühlhausen eine ganz andere Qualitätsstufe erreicht. Und seit mittlerweile 15 Jahren ist das Haus fest etabliert. Es spielt eine große Rolle im Kulturbetrieb der Stadt Mühlhausen und zwar zum einen als öffentliche Bibliothek mit den entsprechenden Angeboten, die sich ja auch entwickeln, zum zweiten aber auch als Veranstaltungsort und zum dritten als Baudenkmal und Sehenswürdigkeit der Stadt. Wir haben eine ganze Reihe von Menschen, von Touristen, die den Ort besuchen und das Staunen zur Kenntnis nehmen und zwar als historisches Gebäude, aber eben auch mit dieser ja auch preisgekrönten architektonischen Lösung des Einbaus der Kirche. Es sind also von vornherein ein Multifunktionsgebäude. Und um auf die Frage nochmal zurückzugehen, das Nutzerverhalten ist insofern nicht abgekoppelt von allgemeinen Trends, als wir bei einer sinkenden Stadtbevölkerung und bei einem verändernden Medienkonsumverhalten natürlich zurückgehende Nutzerzahlen haben. Das ist ein Phänomen, das Ihnen sicher auch anderswo geschildert wird.
Ja, auf jeden Fall.
Wir müssen darauf reagieren. Das kann man nicht nur beklagen, sondern die Dinge sind, wie sie sind. Und wir tun das. Also wir verstärken die Funktion als Veranstaltungsort. Es gibt eine Erhöhung der Frequenz an Veranstaltungen im Haus. Es gab vor einigen Jahren dann das eingeführte Angebot des TÜBIP-Net. Das kennen Sie auch von anderswo.
Ja.
Es gibt sowas bei uns wie einen mobilen Bücherdienst. Also Menschen, die trotz barrierefreiem Zugang nicht mehr in der Lage sind, das Haus zu betreten, werden beliefert, um langjährige Leser weiter zu unterstützen und zu halten. Es gibt eine ganze Menge Aktivitäten in der Leseförderung, also die Klassiker für Abschlussklassen, für Abschlussgruppen im Kindergarten oder für im Grundschulbereich, dass Kinder an Bibliotheksbenutzung, Medienangebote und so weiter herangeführt werden. Und das ist, denke ich, ein Mühlhäuser Spezifikum. Wir werden eine Verschränkung machen, deshalb spreche ich als Fachbereichsleiter Stadtarchiv, Stadtbibliothek auch mit Ihnen. Es gibt eine Verschränkung bei uns zwischen den Bereichen Stadtarchiv und Stadtbibliothek, insofern, als wir im Gebäude der Jakobikirche auf der oberen Etage eine Präsenzbibliothek aufstellen mit den regionalkundlichen Titeln Bauernkrieg, dazu Münzerbiografien, alles, was für die Stadtgeschichtsforschung Mühlhausens einschlägig ist, auch für den Naturraum. Und kombinieren das mit den Angeboten der Archivalienbenutzung digital und analog. Es gibt dann also Studienplätze, es gibt einen großen Gruppenarbeitsbereich, es gibt den direkten Zugriff zur Fachliteratur auf der dritten Etage.
Also das heißt, ich muss, wenn ich in das Archiv, ins Mühlhauser Archiv muss, muss ich gar nicht das Gebäude wechseln. Ich kann das bei Ihnen in der Jakobikirche tun.
Genau. Sie können also ganz zielgerichtet, wir haben ja also in großem Umfang Akten und Findmittel digitalisiert. Das ist sowieso kein Problem. Also um ein Beispiel zu nennen. Zeitungen gibt es in der Stadt Mühlhausen seit 1786. Mhm. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir mindestens eine Zeitung durchgehend digitalisiert haben über den gesamten Zeitraum. Sie können sich also dort an den Bildschirm setzen und den gesamten Zeitungsbestand der Stadt Mühlhausen auf dem PC benutzen. Darüber hinaus jede Menge anderes Archivgut, auch niederschwellige Dinge, auch Fotos, historische Fotos, was wir digital vorliegen haben und was für die Archivbenutzer frei ist, also wo keine Schutzfristen mehr drauf liegen, kann man dort am PC einsehen und das gleichzeitig kombinieren mit der gedruckten Literatur, gleichzeitig kombinieren mit den Online-Angeboten, die es auch von dritter Seite gibt, sodass sie dort eigentlich optimale Arbeitsmöglichkeiten haben als geschichtsinteressierter Bürger, als Journalist, als Wissenschaftler, Schüler oder Schülergruppen für Seminarfacharbeiten und.
Herr Dr. Wittmann, dann hat sich die zweite Frage ja fast schon erledigt, die Frage nach der Akzeptanz Ihrer Bibliothek in der Stadtverwaltung. Also da wird ein Augenmerk draufgelegt, dass Sie also nicht nur bibliothekarisch, sondern auch über diesen archivarischen Bereich ergänzt werden, sodass ich mal jetzt so raushöre, die Bibliothek hat in der Stadtverwaltung eine wichtige Bedeutung und ist nicht so Nebenprodukt.
Das ist so. Also das hat auch eine lange Tradition. Also wenn man sich entschließt, seitens einer Stadtverwaltung ein solches Gebäude herzurichten als Bibliothek, geht man natürlich langfristige Verpflichtungen ein. Das betrifft den Medienbestand. Sie brauchen eine Neuerwerbsquote, die den Bestand in guter Qualität hält. Und Sie müssen die technischen Neuerungen mitgehen und Sie müssen ausreichend für all dies natürlich auch ausreichend Personal zur Verfügung haben. Ich könnte wie jede Kollegin, jeder Kollege in diesem Bereich natürlich auch ein Klagelied singen, was wir gerne noch hätten und wo unsere Möglichkeiten vielleicht beschränkter sind, als wir uns das wünschen. Aber die Stadt stellt einen ausreichend großen Erwerbsetat zur Verfügung. Wir haben auch eine positiv anwachsende Tendenz innerhalb dieses Etats. Wir haben immer noch eine ausreichende Personalausstattung, sodass wir also unpopuläre Einschränkungen nicht notwendig haben und vor allen Dingen im technischen Bereich haben wir im letzten Jahr als die Stadt Mühlhausen eine große Menge Geld investiert, um Veranstaltungstechnik in der Jakobikirche neu einzubauen oder zu modernisieren, um diesen Veranstaltungsaspekt besser bedienen zu können. Und im nächsten Haushaltsjahr werden wir die Investitionen tätigen, um die Nutzung als Präsenzbibliothek möglich zu machen, die ich kurz geschildert habe. Da ist ja Computertechnik, wir brauchen einen neuen Server, alles viele Dinge, die man nicht sieht. Einiges auch an neuem Mobiliar, einige Räumkosten. Und wir werden auch technisch umstellen. Also das sagen Ihnen vielleicht auch einige Kollegen. Wir haben noch eine etwas ältere Verbuchungstechnik und Buchsicherungstechnik. Heute wird hauptsächlich RFID-Technik benutzt, also die Bücher werden alle gechippt Und wir stellen auf diese Technik um. Das sind natürlich große Investitionen, die Benutzer jetzt nicht so weit wahrnehmen. Aber man kann dann Selbstverbuchungen durchführen. Man vermeidet Anstehen bei der Buchrückgabe. Wir werden einen Medienrückgabe-Briefkasten vor der Tür aufstellen können, um auch außerhalb der Öffnungszeiten die Medienrückgabe zu ermöglichen und schaffen so Möglichkeiten, dass unser Personal vielleicht noch mehr in der Beratung, noch mehr in der Veranstaltungsorganisation, noch mehr in der Bestandspflege eingesetzt werden kann.
Herr Dr. Wittmann, wie honorieren denn das Ihre Nutzer? Können Sie sagen, die kommen jetzt häufiger, bleiben länger oder leihen mehr aus?
Also ich habe mal die Zahlen mir zuarbeiten lassen. Wir haben bei den reinen Benutzern oder bei den Besuchern des Hauses durch dieses verstärkte Veranstaltungsengagement eine wachsende Tendenz. Mhm. Leicht wachsende Tendenz. Das ist, wir sind jahrelang sehr stark gesunken. Da ist jetzt eine gewisse Trendumkehr im Jahr 2018 zu vermerken. Mhm. Der Medienbestand, den haben wir mit Blick auf die Präsenzbibliothek, also den Ausleihbaren, gesenkt, also irrelevant gewordene Bestände dann ausgesondert, um ein neues Angebot auf selber Fläche einführen zu können. Das hat keine Auswirkungen auf die Leihfrequenz, weil wir das natürlich beschränkt haben auf Medien, die ihre Leihrelevanz verloren haben. Mhm. Wir hatten im letzten Jahr zum ersten Mal wieder eine positiver werdende Tendenz in den Entleihungen, die auch damit zu tun haben, dass wir eine verstärkte Akzeptanz auch bei TÜBIBnet haben. Also im zweiten Jahr hatten wir 4.000 Entleihungen, im ersten Jahr waren es noch 1.000, da gibt es also einen wachsenden Markt. Mhm.
Gut, mit dem Medium muss man ja auch erstmal lernen, umzugehen, ne?
Ja.
Als Nutzer.
Ja.
Also das ist so meine Erfahrung. Das
ist aber ganz stark nachgefragt. Also das ist, da gibt es auch ein, also das Publikum war informiert. Und dann dauert das 1-2 Jahre natürlich, bis man sich da entschließt und mal vorbeikommt und das tatsächlich abschließt und bis es losgeht.
Und dass Sie dann auch die entsprechenden Medien in der ausreichenden Zahl bereitstellen können, ne?
Ja, aber ja, da verlasse ich mich auf mein Bibliotheksteam und auf den Verbund, in dem das organisiert ist. Das sind ja Zehntausende von Medien, die elektronisch angeboten werden. Mhm. Da fühlen wir uns also in der Familie gut aufgehoben. Es ist ein relativ für eine öffentliche Bibliothek leicht zu machendes Angebot.
Mhm. Wie zeigt sich denn das in den Öffnungszeiten? Was können Sie da den Nutzern anbieten? Am Wochenende, Sonnabend bis 13 Uhr?
Das ist Samstagsöffnung von 10 bis 12.
Ja, okay.
Und im Team, das kam aus dem Team direkt auch, plädiert man für eine Verlängerung der Samstagsöffnungszeiten. Mindestens bis 13 Uhr.
Mhm. Haben Sie Ruhetage in der Woche über oder Schließtage?
Ja, mittwochs ist Schließtag, aber nur für den Leihverkehr. Wir haben Termine, Veranstaltungstermine, sowohl vormittags als auch abends am Mittwoch. Gerne am Mittwoch, weil dann Veranstaltungsvor- und Nachbereitung ohne Einschränkungen für die Benutzer laufen kann. Also vormittags kommen gerne Schulklassen, Kindergartengruppen und eigentlich fast jeden Mittwoch mittlerweile eine Abendveranstaltung.
Also das heißt, Schließzeit bedeutet nicht, dass die Bibliothek zu ist, das ist sie also offen für Veranstaltungen, aber nur nicht für den Leihverkehr.
Richtig.
Aha. Das ist natürlich nochmal ein anderer Aspekt, ne, als wenn man die Bibliothek am Mittwoch völlig schließt.
Das ist auch unser Reinigungstag. Das sind auch ganz praktische Dinge, die damit zu tun haben. Das ist auch der Tag, in dem in größerem Umfang mal ein Medienbestand gerückt wird und so weiter. Mhm. Das heißt, dort findet bibliothekarische Arbeit statt, die dann ohne Beratung und ohne Besetzung der Ausleihtheke und so weiter ganz anders organisiert werden kann. Also es ist ein bisschen wie der Montag im Museum. Da finden auch Dienstberatungen statt, wo wir wirklich alle mal am Tisch sitzen. Das wird nicht als Einschränkung unseres Service wahrgenommen. Mhm. Das also ist mir noch nicht begegnet.
Seit wann haben Sie denn diese Schließzeit mittwochs?
Also ich bin nicht ganz sicher, aber ich vermute mit der Einführung 2004, also mit der Neueröffnung in Jacobi, war das schon Standard.
Ah, gut.
Die einzige Kürzung, die es gegeben hat, war am Freitag. Das war in der Tat eine Anpassung an eine veränderte Personalsituation. Das ist aber gemacht worden mit Blick auf die Besucherfrequenz.
Gut, das sind natürlich dann auch Sachen, die sich ein bisschen dynamisch entwickeln müssen. Ja. Wenn die Frequenz wieder ansteigt, wenn wir da mehr, dann muss man da auch flexibel reagieren können.
Das kriegen wir auch hin, weil, wie gesagt, wir durch diese Verschränkung mit einem zweiten Fachdienst in der Benutzerbetreuung, also wir legen, um es mal so zu sagen, die Benutzerbetreuung der Stadtbibliothek und des Stadtarchivs ganz stark zusammen. Und haben dann natürlich auch personell mehr Möglichkeiten.
Ja, ja, klar.
Wenn das Angebot läuft, ich hoffe mal im Frühjahr nächsten Jahres, müssen wir sehen, wie das akzeptiert wird, wie die Frequenz ist, wie unsere Nutzer das wahrnehmen, welche Wünsche die haben. Und dann müssen wir nachjustieren unter Umständen und Öffnungszeiten verändern. Aber die Bereitschaft gibt es im Team.
Herr Dr. Wittmann, vielen Dank für diese Informationen.
Sehr gerne.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und viele neugierige Leserinnen. Die kommen ja wohl sicherlich nicht nur aus Mühlhausen, oder?
Der Großteil natürlich schon, aber wir haben ein Einzugsgebiet. Wir haben ja jetzt auch 8 Ortsteile. Das ist wirklich ein Punkt, wo wir auch im Team überlegen, wie wir noch ein bisschen dezentraler, besser erreichbar und wahrnehmbarer werden.
Soweit ein kurzer Überblick über die Situation in Thüringer Bibliotheken, der zeigte, was möglich ist, wenn die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden. Dann können die Bibliotheken auch Studien- und Lernorte werden und ich hoffe, dass das für Erfurt auch mit entsprechenden unattraktiven Öffnungszeiten für das Jahr 2020 gelingt. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.